Wir haben heute Morgen gesprochen über drei wichtige, grundlegende Gebote, mit denen wir anfangen können und von denen aus dann sich alles entfaltet und wir in Kontakt kommen mit dem Herrn, von ihm geleitet werden und dann wissen, welche Dinge sind jetzt für uns dran und wir sind nicht verwirrt und versuchen nicht mit dem Verstand das irgendwie uns so zurechtzulegen, sondern wir docken dann wirklich bei ihm an und sein Geist leitet uns dann und führt uns voran. Und das waren diese beiden Dinge, zwei haben wir ja erst geschafft. Glaubt an mich und kommt zu mir. Und jetzt wollen wir den dritten Teil nehmen und noch mit einer speziellen praktischen Anwendung dann in Bezug auf Sieg über Sünde, Sieg über Versuchungen. Und das dritte ist, bleibt in mir. Glaubt an mich, kommt zu mir und bleibt in mir. Das finden wir in Johannes 5. Dort sagt Jesus, Vers 5, ich bin der 15, Entschuldigung, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Natürlich die Frucht, von der Jesus hier redet, ist nicht die Frucht unseres Dienstes, sondern es ist die Frucht des Geistes, die in uns hervorkommt, die zunehmende Ebenbildlichkeit in das Bild von Jesus. Das ist unsere Berufung, dass wir werden wie er, dass wir ihn verherrlichen, indem wir als ehemalige Kinder des Teufels nicht nur errettet sind und geborgen sind und befreit sind von der Macht der Finsternis, sondern jetzt kommt das Wesen Jesu in uns hervor und wir verherrlichen einen Gott, der aus Sünder Heilige machen kann. Das ist unsere Berufung, das ist unser Privileg, dass wir ihn groß machen und zeigen einfach, seine Erlösung ist wirklich wunderbar und real und ganz, ganz praktisch. Jesus sagt im Vers 16, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er es euch gebe. Und wenn wir Johannes 15 uns ein bisschen anschauen, dann gibt es zwei Erklärungen, nähere Erklärungen, was es heißt, in ihm zu bleiben. Und das eine ist, wir bleiben in Jesus, indem wir in seiner Liebe bleiben. Und das bedeutet, wenn wir durch schwierige Phasen gehen, wenn Bedrängnis kommt, wenn Verfolgung kommt, wenn Widerstand kommt, dann hüten wir uns vor dieser Falle des Selbstmitleids. Und wir gehen auf dieses Angebot der Finsternis nicht ein. Ach du Armer, du bist jetzt ganz alleine. Guck mal, keiner ist da und dein Gott, der ist auch meilenweit entfernt. Der kümmert sich nicht. Niemand kümmert sich um dich. Niemand interessiert, wie es dir geht. Na dann wenigstens du musst dich darum kümmern. Selbstmitleid. Das ist eine große Gefahr, weil sich das so gut anfühlt. Wenn sich schon keiner um uns kümmert, dann kümmern wir uns um uns selber. Aber der Herr will, dass wir ihm vertrauen, auch in schwierigen Zeiten, und dass wir auf diese Stimme des Feindes nicht hören, der dann sagt, du, wenn Gott wirklich dich lieben würde, der würde niemals sowas zulassen. Der würde niemals das zulassen, dass du durch so schlimme Dinge gehst, durch so schmerzhafte Erfahrungen. Also vergiss es mit der Liebe Gottes. Das ist, was der Feind redet. Hat das schon mal jemand erlebt? Nee? Echt? Dann kommt es noch, glaub's mir. Das kommt. Das kommt. Wir bleiben in seiner Liebe. Und da, wo wir nichts spüren und wo wir fast überwältigt werden von Gefühlen des Verlassenseins, des Alleingelassenseins, da preisen wir ihn und wir beten ihn an. Ja, natürlich, in diesem dunklen Tal der Todesschatten, da singen wir nicht das große Halleluja. Da kommt nur das Kleine raus. Ja. Aber für Gott ist das absolut kostbar. Für Gott ist das kostbar. Ich stelle mir da manchmal so vor, die Engel, die gucken da runter und da geht jemand durch schwierige Zeiten und es kostet ihn wirklich etwas. Wir haben heute gehört von den Schlachtopfern. Ja, Lob ist ein Opfer. Ja. Und dann gucken die Engel und sagen, das soll jetzt Anbetung sein, das soll jetzt Lob Gottes sein. Das ist ja sowas von mickerig, das ist so schwach, das ist doch gar nichts. Und dann stelle ich mir vor, Jesus, da sagt du, ihr wart nie da unten. Ihr habt nie Verrat erlebt, ihr habt nie alleingelassen erlebt, ihr habt niemals Schmerzen erlebt. Das, was der da bringt, was ihr verachtet, was das kleine Halleluja ist, das ist für mich so überaus kostbar. Ja, so, wir müssen nicht uns messen an unseren Gefühlen und sagen, wenn es nicht irgendwie ein Überschwang von Gefühlen ist, dann ist es nicht echt. Ja. Ich will den Herrn preisen, ich will ihn erheben, ich will ihn loben. Und das zählt und nicht, wie viele Gefühle dabei sind. Das ist so wichtig, dass wir da nicht in die Falle des Teufels fallen und irgendwie denken, naja, also wenn meine Gebete nicht so im Geist sind, was immer wir uns darunter vorstellen, ja, und uns so erfüllen und so kraftvoll sind, dann ist das alles Käse. Nein, nein, für Gott ist das ganz anders. Und er schätzt das, dass wir sagen, mir ist es nach allem zumute, aber nicht nach Anbetung, aber ich bete dich an, weil du es wert bist. Weil du Gott bist und weil du würdig bist, angebetet zu werden, auch im Leid, auch in schwierigen Situationen. Das ist Gott überaus kostbar. Und so verstehe ich dieses Bleiben in seiner Liebe, nicht auf die Lüge reinfallen. Hey, wenn Gott dich liebt, er hat sich abgewandt, er interessiert sich nicht für dich, du bist nicht im Fokus. Nein, Gott sieht immer auf uns. Er sieht immer auf uns, im Leid. In den Schwierigkeiten, in der Bedrängnis. Ja? Und wir wollen ihn ehren und wir drücken unseren Glauben aus durch Dankbarkeit und durch Anbetung. Das ist kostbar für Gott. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt in Johannes 15, wie Bleiben in Jesus ausgedrückt wird. Und das ist Bleiben im Wort. Wir bleiben in Jesus, indem wir in seinem Wort bleiben. Und das ist das, was Paulus sagt, das Wort soll Wohnung nehmen in uns. Ja? Es soll reichlich in uns Wohnung nehmen. Nicht nur ab und zu mal zu Besuch kommen, sondern es soll wirklich Wurzeln schlagen in unserem Herzen und soll sein Werk tun in uns. Gott operiert an unserem Herzen mit dem Skalpell des Wortes Gottes. Das ist das Schwert des Geistes, das schneidet, das trennt Seele und Geist. Das ist so wichtig, dass das in uns geschieht, weil wir dadurch befreit werden, wirklich Gott zu dienen und im Geist ihm zu dienen. Johannes 8, 31, wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, wir sehen hier, es fängt an mit Bleiben im Wort. Viele Leute betonen den Schluss, ja, Jesus, die Wahrheit macht frei. Ja, aber unter welcher Bedingung? Dass wir fleißig sind im Wort und dass wir dafür sorgen, dass das Wort in uns bleibt. Das Wort soll bleiben in uns. Und das kann man sich antrainieren. Und da kann man viel, viel Zeit und Mühe investieren. Und das ist auch notwendig und es ist nicht einfach und es ist eine schwierige Aufgabe, aber sie lohnt sich allemal. Weil wenn das Wort in uns lebt, dann kommt Offenbarung, dann fangen wir an Dinge zu sehen, die wir vorher nie gesehen haben in Bezug auf Gott, aber auch in Bezug auf uns selber. Ja? Wir sehen Dinge im Lichte Gottes, die verändert werden müssen. Und erst wenn wir sie sehen, können wir sie ja anpacken. Ja? Und die ganzen wichtigen Bereiche unseres Herzens, ob das Bitterkeit ist, Rebellion und Stolz, die sehen wir nicht. Tatsünden, kannst du dich noch daran erinnern? Du weißt, ob du da oder dort Schlimmes gemacht hast oder da geklaut hast oder irgendwas. Aber die wirklich schwerwiegenden Dinge, die noch viel, viel mehr uns verprägen, uns verbinden mit der Finsternis, diese Dinge sehen wir nicht. Ja? Und jeder, der in Seelsorge tätig ist, der kennt diese Erfahrung. Das sind Menschen, die leiden an Minderwertigkeit. Und man sieht ihnen das an, wie unwohl sie sich fühlen mit sich selber und wie unzufrieden sie sind und wie sie wünschen, irgendwie eine andere Person zu sein. Sie leiden. Und oftmals, sie wissen gar nicht, woran sie leiden. Sie wissen gar nicht, das ist Minderwertigkeit. Das ist dieses tief sitzende Gefühl, ich tauge nichts, ich bin nichts, ich bin nichts wert. Und natürlich, wenn sie gar nicht realisieren, dass das ihr Problem ist, was können sie dagegen tun? Gar nichts. Der Eingang deines Wortes bringt Licht, heißt es irgendwo im Psalm 119. Wir müssen so voll sein von dem Wort, Entschuldigung, dass dann das Licht anfängt zu scheinen und dann sehen wir diese Dinge. Dann sehen wir sie und weil wir sie sehen, können wir dann Strategien entwickeln und können vom Herrn geleitet sein, etwas dagegen zu tun. Viele Menschen leiden unter Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Und es nützt nichts zu sagen, hey, dein Problem ist Minderwertigkeit. Der kennt das Wort, aber nicht die Realität. Er verbindet das, was er da fühlt, nicht mit diesem Wort. Es ist keine Realität für ihn. Und das Licht muss scheinen. Und dann können wir Schritte gehen und können Gegenmaßnahmen ergreifen und können dann wirklich Raum machen für Gott, für sein Heilungswerk. Ja? Und die Heilungskraft ist im Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie. Psalm 107 irgendwo. Er sandte sein Wort und heilte sie. In dem Wort, das wir empfangen, das in uns wirkt, entfaltet sich die Heilung. Und gerade wenn es jetzt um seelische Dinge geht, wie Ablehnung oder Bitterkeit oder Rebellion und Stolz, das ist ein Prozess, das dauert, bis diese Dinge überhaupt erstmal auf dem Tisch sind. Das kann, wenn wir faul sind und nicht intensiv ins Wort gehen, das kann Jahre dauern, das kann Jahrzehnte dauern. Und wir haben keine Ahnung, was bei uns klemmt und warum es nicht vorwärts geht. Ja, aber wenn wir fleißig sind mit dem Wort und uns füllen mit dem Wort und das Wort so gebrauchen, wie Gott es gesagt hat, darüber habe ich schon gesprochen, ja, nachsinnen, es proklamieren, uns füllen damit, das Wort ins Gebet bringen, das Wort beten, das Wort zurückbringen zu Gott mit Dankbarkeit, mit Zuversicht, dann fängt das Wort an, sein Werk in uns zu tun. Das kostet Zeit, das kostet Mühe und das heißt, du musst die Prioritäten ändern und auf bestimmte Dinge, die du bis jetzt gemacht hast, alleine aus Zeitgründen verzichten, damit du Zeit hast für das Wort Gottes. Aber es lohnt sich wirklich. Als Gott in jungen Jahren mir diese Dinge offenbart hat, über die Kraft seines Wortes, über diese Heilung, diese Wiederherstellung, ja, wie es in der Bibel heißt, ja, das Wort hat Macht, Kraft, die Seele zu erretten. Die Seele zu erretten. Das ist Jakobus Kapitel 1. Das Wort, Vers 21, legt ab alle, Kapitel 1, legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wir werden uns gleich den Text dann anschauen und gucken, was hier gemeint ist mit Täter des Wortes. Und wir haben schon gesehen, ja, natürlich, Gott gibt seine Gebote und er gibt uns die Gnade und die Kraft, diese Dinge umzusetzen und zu praktizieren. Aber hier werden wir jetzt sehen, dass hier eine andere Art von Täter des Wortes gemeint ist. Und zwar das, was wir schon vorher gesehen haben, mit dem Nachdenken über die Gebote. Statt unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten, die Gebote zu tun, ja, richten wir unsere Aufmerksamkeit darin, diese Gebote zu bedenken und dass sie sich in uns entfalten können und dass Glaube kommt, ja, und dann erst kommt das Ausleben und das Praktizieren. Und das wird hier aufgegriffen, diese Praxis des Nachsinnens und auf sich wirken lassen, wie es das in den Psalmen auch schon angeklungen ist. Und jetzt hört mal zu, Vers 23. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Das ist ein Bild. Und dieses Bild sagt, dass ein Mann, der guckt in den Spiegel, der sieht, wie er aussieht, guckt da kurz rein, geht weg und kaum geht er weg, hat er schon vergessen, wie er aussieht. Das ist im Alltag nicht besonders tragisch. Ja? Aber das ist ja ein Bild. Das ist ja ein Bild für eine geistliche Wahrheit. Und jetzt kommt die Auslegung oder die Anwendung von dem. Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Was ist der Spiegel? Der Spiegel ist das Wort Gottes. Und das wird hier genannt mit diesem wunderschönen Begriff, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und wer da hineinschaut und darin bleibt, bleiben im Wort, das ist unser Thema, bleiben im Wort. Wer da hineinschaut und darin bleibt, dieser Mann ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Sein Handeln wird gesegnet sein, wenn er in das Wort schaut und dort erkennt, wie Gott ihn gemacht hat. Was es bedeutet, dass er in Christus eine neue Kreatur ist. Nur das Wort Gottes durch den Heiligen Geist lebendig gemacht, kann uns zeigen, was es bedeutet, was Gott mit uns gemacht hat, als wir Kind Gottes geworden sind. Für viele ist das nur, ja, Gott hat meine Sünden vergeben, ich komme jetzt nicht in die Hölle und Gott ist mein Vater und alles ist gut. Nein, da ist so viel mehr, so viel mehr. Und unsere wahre Identität, was Gott jetzt getan hat, was wir sind, können wir nur durch Gott selber erkennen. Nicht indem wir uns anschauen und überlegen, ja, was ist jetzt mit uns, was haben wir, was sind wir, was können wir, sondern nur indem Gott uns durch sein Wort die Augen auftut und uns unsere Identität zeigt. Und diese Identität wird nur gelüftet offenbart mit Fleiß. Zeit im Wort. Reinschauen und dabei bleiben. Bleiben. Und wie bleiben wir im Wort? Indem wir unsere Gedanken füllen, indem wir unsere Worte in Einklang bringen mit der Wahrheit und erklären und glauben und proklamieren, was Gott über uns sagt. Und dann beginnt dass dieser Schleier weggenommen wird und dass wir sehen, wie Gott uns jetzt sieht. Gott sieht uns total anders, als wir uns sehen. Als ich diese Wahrheiten entdeckte, das war in den ersten Jahren meines Christseins, Und ich war so fasziniert von der Idee, die Kraft des Wortes kann meine Seele retten. Das heißt, meine Seele in den Genuss bringen all der wunderbaren Dinge, die Jesus für mich am Kreuz getan hat. Nur das Wort kann mich da hineinbringen. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich aus. Und dachte, okay, wo fange ich an? Wie mache ich es praktisch? Also was ist eins meiner größten Probleme? Ablehnung, Minderwertigkeit. Das war, da musste ich nicht überlegen, das war sofort da. Das ist das, der dicke Brocken, an dem ich da leide und den ich auch nicht irgendwie wegschaffen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, ich tue jetzt das, was dieses Wort hier sagt. Ich schaue ins Wort. Ich bleibe bei der Wahrheit. Ich bleibe beim Wort. Ohne Rücksicht auf meine Gefühle. Und ich habe dieses Wort dann genommen, habe überlegt, okay, mit was für einem Wort mache ich das? Und dann kam mir sofort Jesaja 43, weil das eine ganz wichtige Rolle auch bei meiner Bekehrung gespielt hat. Ja, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann habe ich dieses Wort auf ein Kärtchen geschrieben, in die Tasche gesteckt, in meiner Zeit mit dem Herrn, dieses Wort immer wieder gesprochen und gebetet. Sag Gott, das ist, was du über mich sagst. Das ist die Wahrheit. Und jedes Gefühl, was da nicht mitmachen will, was da nicht mit übereinstimmen will, was dem widersprechen will, mache ich zu meinem Feind. Und ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich dieses Wort gesprochen und gebetet habe. Und hatte es als Karte in die Tasche und immer wieder ging ich, da habe ich im Krankenhaus gearbeitet, ging auf Toilette, holte meine Karte raus und habe dieses Wort gelesen. Natürlich dann sehr bald konnte ich es auswendig, dann brauchte ich die Karte nicht mehr. Ja. Und dann ist etwas passiert. Einmal habe ich dieses Wort gesprochen und Gott hat sich offenbart in dem Wort, das ich ausgesprochen habe. Jesus ist das Wort. Und bei dieser Passage, du bist mein, ist etwas aufgegangen in mir. Und ich habe den Vaterstolz Gottes gespürt, wie dankbar und wie begeistert er ist, dass er mich hat. Das war so real, das war so tief, so stark. Ja, Gott freut sich, dass er mich hat. Da war dieses, du bist mein und das ist wunderbar und das feiere ich und ich freue mich darüber. Und du musst wissen von meiner Vergangenheit, wie ich aufgewachsen bin, ich hatte das Gefühl, keiner freut sich über mich, dass ich da bin. Weder in der Familie, noch in der Schule oder in der Gesellschaft. Ich war da immer ein ziemlicher Außenseiter. Und auf einmal Gott, der ist begeistert darüber, dass er mich hat. Das war ein Todesstoß, noch nicht das ganze Ding, aber der entscheidende Hieb gegen Minderwertigkeit. Du kannst nicht gleichzeitig Minderwertigkeit haben und gleichzeitig glauben, dass er sich freut über dich. Das überlebt die Minderwertigkeit nicht. Da macht sie sich vom Acker und sagt, hier gibt es nichts mehr zu holen. Hier habe ich verloren. Halleluja. Heilungskraft in dem Wort, ihr Lieben. Und diese Heilungskraft wird erst freigesetzt, wenn wir das tun, was hier die Bibel sagt. Wir schauen in den Spiegel. Hier finden wir unsere Identität. Und da finden wir, wir sind herrlich gemacht. Wir sind kostbar. Wir sind wertgeachtet. Ja. Es gibt Christen, die können sich überhaupt nicht ausstehen. Die gucken in den Spiegel und kriegen eine Krise. Ja? Warum? Weil sie sich nicht mit den Augen Gottes sehen. Aber wenn sie mit den Augen Gottes sehen, dann schauen sie in den Spiegel und sagen, ja, Halleluja. So hat Gott mich gemacht, das ist wunderbar. Und du hörst auf zu träumen, irgendwer anders zu sein. Leute, träumen, irgendwer anders zu sein. Ja, ich möchte so singen wie diese Person, ich möchte so beten wie jener und mir so predigen wie der oder diesen Dienst haben und irgendwas. Leute, träumen Illusionen. Wenn du erkennst, dass Gott dich meint und dass er dich gemacht hat und du bist ein Unikat und du bist absolut wertvoll, hört das auf zu schielen auf die anderen und sich zu wünschen, du wärst irgendwer anders. Du bist du und damit bist du total zufrieden. Das heißt nicht, dass du aufhörst zu streben nach Veränderung. Ja, diese Zufriedenheit führt nicht in Passivität, aber führt in diese tiefe Annahme, die dich noch mehr motiviert, jetzt einfach Land einzunehmen und Gott zu erlauben, deinen Mangel auszufüllen. Halleluja. Das ist der Täter des Wortes, der in den Spiegel schaut und dabei bleibt. Bleiben ist der Schlüssel. Und unser normaler, oberflächlicher Umgang mit dem Wort Gottes führt nicht zu tiefgreifenden Herzensveränderungen. Und deswegen können Menschen jahrzehntelang Christ sein und haben noch niemals die Liebe Gottes wirklich erlebt, haben noch niemals diese Wertschätzung erlebt, haben noch niemals diese Freude Gottes über seine Vaterschaft und dass er uns hat erlebt. Und sie gehen mit so viel Mangel und Frustration durchs Leben und versuchen dann mit allen möglichen Dingen irgendwo sich selber einen Wert zu schaffen. Oft sogar mit christlichem Dienst. Aber unsere Motivation ist nicht, wir dienen, weil wir was bekommen wollen von der Gemeinde. Ehre, Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit. Die Motivation unseres Dienstes ist, weil wir gesegnet sind, weil Gott mit uns ist, weil Gott sich freut an uns, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben, so wollen wir jetzt unsere Liebe ausdrücken und anfangen zu dienen. Das ist eine total andere Motivation, völlig verschieden von, ich will was machen, um was zu bekommen. Das ist eigentlich gar kein Dienst, sondern das ist eine raffinierte Form, andere Menschen zu täuschen. So, das ist ein Geheimnis. Bleiben im Wort, bleiben in Jesus. Bleiben in dieser neuen Identität. Und ich sagte es schon vorhin, da sind über 100 Schriftstellen im Neuen Testament, was es bedeutet, dass du in Christus bist. Und wenn du das verbindest mit diesem Prinzip hier, dann wirst du in die Erfahrung kommen, nicht nur in das Wissen, sondern auch in die Erfahrung dieser wunderbaren Dinge, die der Herr da für dich bereitet hat. Halleluja, Halleluja. Und jetzt wollen wir uns einen weiteren Segen anschauen, den wir erleben können, wenn das Wort Gottes seine Kraft in uns freisetzt, wenn das Wort Gottes unsere Seele heilt. Und das ist dieser so wichtige Bereich, dass wir lernen zu überwinden, dass wir lernen, siegreich zu sein in den Bereichen, wo wir über Jahre und Jahrzehnte gebunden waren. Das kann Zorn sein, das kann krankhafte Eifersucht sein, das kann dieses extreme Geltungsbedürfnis sein, das kann ganz, ganz vieles sein. Und immer wieder entdeckst du das an dir und dann fühlst du dich schlecht und willst da rauskommen, aber du weißt nicht wie. Und genau der gleiche Weg. Das Licht muss scheinen und du fängst an zu sehen in der Situation, was du jetzt tun kannst. Ich will jetzt sprechen über Sieg in Versuchungen. Was ist eine Versuchung? Versuchung ist keine Sünde, sondern es ist ein Angebot, es ist eine Einladung zur Sünde. Und bevor das Wort nicht sein Werk in uns tut, laufen die Dinge so automatisch ab, dass du sagst, ja, da kann man gar nicht reagieren, das sind so eingefahrene Muster, das geht so schnell. Also ehe ich da überhaupt nachgedacht habe, habe ich schon wieder verbotene Seiten angeklickt. Da habe ich gar nicht dran gedacht, das ging alles wie automatisch. Ja, und dann denken wir, ja, wir sind das Opfer. Und diese Lüge muss erstmal geknackt werden in Bezug auf Gewohnheitssünden, wie Zorn oder Empfindlichkeit, beleidigt sein und vieles, vieles andere. Wir sind nicht Opfer, wir sind Täter. Und bevor du das nicht entdeckst, hast du keine Chance, in den Sieg zu kommen, weil du eine völlig falsche Perspektive hast. Und du sagst, diese Dinge, das steht in mir auf, das übernimmt mich, das überrollt mich. Da habe ich überhaupt keine Chance, mich gegen zu wehren. Das fährt einfach ab wie ein Uhrwerk und da ist überhaupt nichts, was ich dagegen tun kann. Ja, hinterher kann ich dann Buße tun, aber in dem Moment, das hat eine Kraft, das überwältigt mich. Und ich kann einfach nichts dagegen tun. So reden wir und so denken wir. Ein großes Problem bei mir war Zorn. Und ich hatte eine sehr interessante, plausible Theorie über meinen Zorn. Das war meine Vulkantheorie. Und die ging so. Also, wenn da unten da sich was verschiebt und die Erdplatten und so sich bewegen und dann will das irgendwann raus. Und wenn das raus will, das kommt mit solcher Urgewalt, da keiner kann den Vulkan stoppen. Da kannst du nicht oben den Daumen drauf halten. Also das bricht raus, da kannst du nur sagen, alle Mann in Deckung, da kann man nichts gegen machen. Das ist eine Mechanik, die funktioniert von alleine. Das war meine Idee. Bis eines Tages der Herr etwas sehr Interessantes gemacht hat, wo diese Idee auf einmal kaputt ging, wo diese Idee als eine Lüge offenbar wurde. Und das war folgende Situation. Ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war. Jedenfalls, ich war stinkig. Richtig negativ, böse, ärgerlich, zornig. Und die Familie hat es gespürt. Und als der Zorn so richtig am Ausbrechen war, klingelt das Telefon. Und die Familie war so eingeschüchtert, keiner geht ans Telefon. Also ich bin jetzt gerade das Opfer von dem Vulkanausbruch und ich muss jetzt auch noch ans Telefon gehen. Naja, ich gehe dran und da war mein Chef dran. Und dann ist ein Wunder passiert. In einem Augenblick war der Vulkanausbruch, der noch gar nicht fertig war, der war mittendrin noch, da hätte noch viel kommen können. In einem Augenblick war das gestoppt. Und ich war so zuvorkommend und dienstbereit und jawohl, Chef, klar, und machen wir. Und ich weiß nicht mehr, was es überhaupt war, war eine Kleinigkeit. Ja. Aber ich war so normal und so entspannt und so freundlich und so dienstbereit und so entgegenkommend. War kurzes Gespräch, ich legte auf und in mir spricht eine Stimme, hast du was gemerkt? Ich sage, ja, ein Wunder ist passiert. Ich habe immer geglaubt, der Vulkanausbruch, wenn der ausbricht, der muss zu Ende gehen. Und wenn alles verraucht ist, dann kann man wieder zur Besinnung kommen. Und jetzt hat das, bevor es richtig losknallte, auf einmal gestoppt. Und der Heilige Geist sagte zu mir, warum warst du nicht stinkig zu deinem Chef? Du warst doch in dieser Stimmung und das, warum kommt das nicht auch raus gegen ihn? Und ich sagte, weil ich vor ihm Respekt habe. Und auf einmal geht ein Licht an. Ich erlaube mir diese Vulkanausbrüche, weil ich keinen Respekt vor meiner Frau und vor meinen Kindern habe. Weil ich denke, das können die gut ab, das ist eben so. Und mein Vater war so und der Opa hat es auch so gehabt. Also bitte, das gehört zu unserer Familie. Das müssen die einfach abkönnen. Die müssen doch wissen, das meine ich doch gar nicht so. Und ich habe gesehen in diesem Moment, dass die Vulkantheorie zerplatzt ist und dass es eine Täuschung war. Und ich war gar nicht Opfer, ich war Täter. Ich war nicht Opfer, ich war Täter. Ich habe das Ganze laufen lassen, ich habe das inszeniert und ich habe diese schäbige Haltung gehabt. Da muss die Familie mit klarkommen, das ist eben so. Einige werden jetzt ganz still hier. Ich glaube, der Heilige Geist ratatatatat, irgendwie gibt es Offenbarungen. Vielleicht ist es nicht unkontrollierbarer Zorn, vielleicht ist es irgendwas anderes bei dir. Ja. Eingeschnappt sein, beleidigt sein, zu schmollen, sich zu verweigern, dann rede ich halt den Tag nicht mehr mit meinem Ehepartner. Wie auch immer. Egal, was es für Muster sind, das sind Dinge, mit denen läufst du seit Jahrzehnten. Und die können aufhören. Das ist die glorreiche Botschaft der Erlösung. Heilung durch das Wort Gottes. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist ein so wunderbares Prinzip und da sollten wir viel, viel Zeit drin investieren. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann erkennt ihr die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. So, das sind drei Stufen und die fangen an mit unserer Aktivität und das haben wir schon ein paar Mal gehabt und das nennt man Fleiß. Wir sind fleißig. Statt stundenlang irgendwelchen Blödsinn uns anzuschauen oder irgendwelche beliebigen, unwichtigen Nachrichten zu konsumieren, wir gehen ins Wort. Und wir beten das Wort, wir sprechen das Wort, wir erklären das Wort, wir proklamieren das Wort, wir machen Gott klar, das ist, was wir glauben. Und das ist, was wir ein Recht haben zu sehen. Und er wird wirken und er wird Licht geben. Und wir werden Dinge erkennen, die wir vorher über uns nie gesehen haben. Und wir werden befähigt sein, in der Situation anders zu reagieren. Gehen wir zu Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird von seiner eigenen Begierde, die in ihm ist. Was sagt Paulus in Bezug auf Begierden? Tötet sie. Bevor du lernst zu töten, musst du erstmal überhaupt diese Begierden entdecken. Ja? Und da redet er wieder von Zorn, von Unreinheit, von dieser unersättlichen Gier nach Schmutz und nach ekelhaften, bösen Dingen und unreine Bilder, unreine Fantasien und so weiter. Das sind die Dinge, von denen Paulus redet und er sagt, wir sollen die töten. Du kannst die erst töten, wenn du erkennst, dass sie überhaupt da sind. Dazu brauchst du das Wort und dann siehst du, da sind Kräfte, die arbeiten in dir, die ziehen dich wohin, wo du eigentlich gar nicht hin willst. Und was heißt es hier? Von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Im Griechischen ist es noch interessanter. Fortgezogen. Fortgezogen. Und die große Frage ist, fort von was? Unser großes Oberthema ist, bleibt in ihm. Wir bleiben in ihm. Und jetzt kommen da auf einmal starke Gefühle und die locken uns fort aus der Gemeinschaft, aus der Beziehung, aus der Verbindung mit ihm. Jesus sagt, bleibt in mir. Aber das sind diese Dinge, die klopfen an und die wollen uns wegziehen aus der Gemeinschaft. Aus der Verbindung mit ihm. Und wir brauchen so viel Licht, dass wir in der Situation das wahrnehmen. Meistens ist es so, bevor wir da Fleißschritte gehen, uns füllen mit dem Wort Gottes, wir kriegen das gar nicht mit. Wir kriegen die Sünde erst mit, wenn schon alles passiert ist. Im Rückspiegel sehen wir dann, was gelaufen ist und sagen, ja, war wieder so schnell und ich konnte gar nicht reagieren. Und wir lernen wieder das Lied, ich bin gar nicht schuld. Das läuft in mir automatisch ab. Das ist alles Quatsch. Einer der großen Segnungen des Wortes Gottes, wenn es in uns bleibt, Sprüche 2, dort wird beschrieben, Hingabe an die Gebote, Nachdenken, sich dem verschreiben, suchen, begehren, all das wird dort beschrieben in Sprüche 2. Und dann heißt es in Vers 12, als Ergebnis, Besonnenheit wacht über dir. Was ist Besonnenheit? Besonnenheit ist ein wunderbares Angebot, das dich warnt, bevor du falsche Entscheidungen getroffen hast. Besonnenheit wacht über dir. Da geschieht ein Wunder und ich nenne das das Slow-Motion-Wunder. Vorher haben wir immer gesagt, du, das läuft so ab wie ein Uhrwerk und so schnell kannst du gar nicht gucken und zack, ist es schon wieder passiert. Was auch immer, Zornausbruch oder unreines Zeugs im Internet angeguckt oder was auch immer, blöde Worte gesagt. Und hier ist jetzt das Angebot, Besonnenheit wacht über uns. Hast du schon mal unbedachte Worte gesagt, die verletzen, die Beziehung verletzen? Wo du hinterher gedacht hast, das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Was hat gefehlt? Besonnenheit. Besonnenheit wacht über dir und du möchtest gerade was tun, egal was. Ein paar Mausklicks in verbotene Bereiche, was sagen, was hässlich ist und was zerstörerisch ist. Und Besonnenheit ist da und wacht über dir und sagt, hör mal zu. Jetzt bist du in der Situation, wo du gleich was ganz Dummes machen willst. Und du wirst das bereuen. Und das wird keine guten Ergebnisse haben. Und du musst dich jetzt entscheiden. Sagst du jetzt Nein oder sagst du Ja? Gibst du Bestätigung, gibst du deine Einwilligung oder bleibst du in diesem Wachsein und sagst, ah, da kommt wieder dieses Muster und ich habe die Freiheit und die Kraft und die Fähigkeit, Nein zu sagen, bevor es zu spät ist. Das ist dieser Segen von Besonnenheit. Halleluja. Wir sind nicht mehr Opfer, sondern wir kooperieren mit dem Heiligen Geist und wir bleiben in seiner Gemeinschaft, bleiben in Jesus, heißt auch, bleiben mit dem Heiligen Geist, weil ja Jesus auf dem Thron ist und der Teil der Gottheit, der in uns ist und der jetzt mit uns arbeitet und uns trainiert, das ist ja der Heilige Geist. So, für bleiben in Jesus können wir auch sagen, bleiben in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. So, da kommen Begierden, entweder aus uns selbst heraus oder durch Reize von draußen. Ja, aber was tun diese Begierden? Die wollen uns fortziehen. Fort von was? Fort von Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Fort von Gemeinschaft mit ihm. Und wenn dieser Segen der Besonnenheit, der kommt durch sich füllen mit dem Wort, wenn dieser Segen der Besonnenheit da ist, dann haben wir eine Möglichkeit zu reagieren und dieser automatische Mechanismus ist durchbrochen. Da ist der Heilige Geist und er sagt, pass mal auf. Merkst du, was passiert? Merkst du, was für eine Begierde dich zieht? Möchtest du das? Was wird das Ergebnis sein? Wie wirst du dich hinterher fühlen? Was wirst du dann hinterher damit machen, dass, wenn du Ja gesagt hast? Ja? Guck mal, hier steht, ja, also fortgezogen, danach, Vers 15, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Das ist dieses Wort genauso wie eine Schwangerschaft. Ja? Die Eizelle muss den Samen empfangen. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Okay, die wichtige Frage ist, was muss die Begierde, die uns wegziehen will, empfangen, damit daraus Sünde wird? Hä? Bitte? Unser Ja, unsere Einwilligung. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, Nein zu sagen. Wir sind nicht Opfer, da läuft nicht auch eine Automatik ab, die wir nicht stoppen können. Das ist alles Blödsinn. Solange wir uns als Opfer sehen, werden wir niemals in diesem Bereich, was immer das jetzt auch ist, was diese Charaktersünde oder dieses chronische Fehlverhalten, wir werden niemals Sieg haben. Sieg wird erst dann kommen, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen und wenn wir diesen Schatz der Besonnenheit haben und willig sind und hingegeben sind, auf Besonnenheit zu reagieren und zu gehorchen. Was ist diese Besonnenheit? Es ist der Heilige Geist, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Er ist der Geist der Besonnenheit. Ich arbeite immer wieder mit Männern, die über Jahre oder Jahrzehnte gefangen sind in Pornografie. Und ich erkläre ihnen und ich lehre ihnen diese Dinge. Und es dauert eine Weile, bis sie kapieren, sie sind nicht Opfer, sie sind Täter. Und dann frage ich, ja, also okay, da hat dich die Begierde gelockt und du hast verbotene Seiten angeguckt, die du eigentlich nicht angucken willst und auch nicht angucken sollst. Erkläre mir, bevor du geklickt hast, wie hat sich der Heilige Geist bemerkbar gemacht? Und sie sagen, du, das war ganz deutlich. Das war wie jemand tappt mich auf die Schulter und sagt, hallo, aufpassen. Jetzt ist ja eine kritische Situation. Jetzt musst du genau überlegen, was du jetzt tust. Ich sage, okay, und wie ist dann doch zu dem Unfall gekommen? Ja, ich wollte darauf nicht hören. Ohne Worte sagt dann dieser Mann, Heiliger Geist, ich realisiere, das ist deine Warnung. Aber weißt du, geh mal nach nebenan. Ich will hier mein Ding durchziehen, ich brauche dich jetzt nicht, kannst später wiederkommen. Ich will dich jetzt nicht. Das ist, was wir ohne Worte sagen, wenn der Heilige Geist als Geist der Besonnenheit uns ermahnt und sagt, hey, jetzt musst du besonders aufpassen, geh sofort raus aus diesem Film, aus diesen Seiten, aus dieser Emotion, ja, Vulkan oder was auch immer, sofort jetzt die Reißleine ziehen. Und wir tun es nicht, warum? Weil wir es wieder möchten. Das ist ja das Problem, dass Sünde Lustgefühle erzeugt. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre Sünde überhaupt gar kein Thema. Wir könnten Sünde automatisch sofort ablegen. Aber es gibt uns einen Gewinn, es gibt uns Lustgewinn. Und das spielt keine Rolle, ob das Zorn ist oder Lästern oder sonst irgendwie böse Reden oder auf andere herabgucken oder eben Pornografie oder irgendwas. Sünde gibt immer einen Lustgewinn. Oder beziehungsweise mindestens sie verspricht einen Lustgewinn, der dann hinterher sowieso nicht eintrifft. Und was stattdessen eintrifft, der große Katzenjammer. Und wir brauchen wieder Tage, um aus dieser Verdammnis und boah, warum habe ich das gemacht, da hätte ich doch nicht tun sollen. Und Herr, vergib mir. Und wir brauchen Tage, um aus dieser dunklen Wolke uns wieder rauszuwühlen, bis die Sonne wieder scheint und das Angesicht Gottes über uns leuchtet. Nicht, dass Gott Tage braucht, uns zu vergeben, aber wir brauchen Tage, um diese Vergebung zu fühlen. Weil wir uns dann so schlecht fühlen und weil wir genau wissen, es hätte nicht passieren müssen. Wir waren einfach nachlässig und wir waren immer noch am Haken von dieser Lust und wir wollten es. Und wenn ein Mensch an diesem Punkt ist, sagen wir jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel Pornografie, und erkennt, mein Problem ist nicht eine Automatik, die in mir abläuft, die ich nicht kontrollieren kann. Mein Problem ist Treulosigkeit gegenüber dem Heiligen Geist. Ich sage, ich brauche deine Hilfe. Ich verspreche dir, wenn du redest, wenn du mich mahnst, wenn du mich warnst, ich werde sofort darauf eingehen. Und dann passiert es, und was machen wir? Wir schicken ihn weg, ohne Worte, und wollen unsere Sünde genießen. Und wenn wir das verstehen, wir sind nicht Opfer, sondern wir sind treulos, wir sind Täter. Und wir merken, wir haben gesündigt an dieser wunderbaren Person des Heiligen Geistes. Und wir bitten ihn um Vergebung und sagen, gib mir eine neue Chance und hilf mir, da stabil und stark zu werden und auf deine Impulse, auf deine Warnungen einzugehen. Hilf du mir, so klar zu sehen, da ist jetzt diese Einladung. Und ich habe die Wahl. Weil durch die Gegenwart Gottes kommt diese Zeitlupenerfahrung und es läuft nicht ab, ratzfatzfatz, und auf einmal merke ich, oh, es ist schon wieder passiert. Nein, ich habe Zeit genug, Der Heilige Geist sagt, hey, siehst du, was da kommt? Siehst du, was das für eine Einladung ist? Siehst du, was dir da angeboten wird? Möchtest du das? Möchtest du die Konsequenzen davon haben? Und nachdem du ein paar Mal diesen Katzenjammer gehabt hast, sagst du, ich bin damit fertig. Ich will das nicht mehr. Ich brauche diese Erfahrung nicht mehr. Diese minimale Lustgewinn ist in keinem Verhältnis zu dem großen Jammer, der hinterher kommt. Und ich weiß, der Jammer kommt wieder. Und ich brauche das nicht und ich will das nicht. Und ich gehorche jetzt der Stimme des Heiligen Geistes. Lass uns mal zu Titus gehen. Titus Kapitel 2. Da ist es beschrieben. Titus Kapitel 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, auch für dich. Sie nimmt uns in Zucht. Das bedeutet, sie trainiert uns. Sie diszipliniert uns. Das ist, was die Gnade tut. Und Gnade ist nur ein abstrakter Begriff. Aber wie kann ein abstrakter Begriff uns trainieren? Es ist der Geist der Gnade. Es ist der Heilige Geist. Der ist da. Und er hat ein Trainingsprogramm für uns. Und dieses Trainingsprogramm bedeutet, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das will er uns beibringen. Was heißt verleugnen? Nein zu sagen. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Und so im Licht leben zu lassen, so in der Wachheit. Und wenn da das Angebot kommt, wir wissen, wir sind frei, wir können herrschen durch Christus. Und wir sagen nein. Es ist nur ein Angebot und ich entscheide. Nicht die Begierde entscheidet, ich entscheide. Ja, wenn die Begierde empfangen hat, mein Ja empfangen hat, aber ich kann dieses Ja entziehen, ich bin frei. Ich kann entscheiden, ob ich in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bleibe und Nein sage oder ob ich wieder treulos bin und sage, ach, noch einmal. Und wir gehen wieder in dieses Ding rein. Wir sind frei, ihr Lieben. Jede Hausfrau versteht das. Ja, der Postbote klingelt, ja, bringt da ein riesenschweres Paket da die Treppe hoch und sagt, hier ist ihr bestelltes Dingsbums. Und du sagst, Moment mal, ich habe ja gar nichts bestellt. Das können Sie jetzt wieder mitnehmen. Das muss ein Irrtum sein. Vielleicht der Nachbar oder irgendwas. Ich habe nichts bestellt, nehmen Sie es wieder mit. Und dann sagt der Postbote, nee, jetzt habe ich mich so angestrengt und die Treppen hochgeschleppt. Was glauben Sie, wie schwer das Teil ist? Also bitte tun Sie mir einen Gefallen, jetzt nehmen Sie das. Mir zuliebe. Was sagt die kluge Hausfrau? Sorry, das wird nicht funktionieren. Ich habe das nicht bestellt. Ich bin nicht verpflichtet, das abzunehmen. Nehmen Sie es wieder mit nach Hause. Das ist die kluge Hausfrau, nicht wahr? Und wir können auch klug sein. Und wir können entscheiden. Und da ist ein Angebot. Und wir leben so in der Gegenwart Gottes, dass wir genau sehen, da kommt das Angebot. Und wir wissen, wenn wir jetzt Ja sagen, das wird das Ende sein. Und wir wollen das nicht mehr. Und wir sind klug, wir folgen dem Heiligen Geist, wir halten Händchen mit dem Heiligen Geist. Und wir sagen Nein. Und was passiert? Gar nichts. Das Angebot rauscht wieder ab. Und fertig. Und wir sind nicht reingefallen. Und wir sagen, ja, Heiliger Geist, es funktioniert mit dir. Du bist mein treuer Helfer. Du trainierst mich. Du leitest mich. Du hilfst mir, Nein zu sagen. Verleugnen heißt Nein sagen. Ich habe damit nichts zu tun. Ja? Jesus wurde von Petrus verleugnet. Was hat er gemacht? Ich kenne den nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Das tun wir jetzt unter der Führung des Heiligen Geistes mit dem Angebot der Sünde. Nein. Früher ja, jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt klüger geworden, wir sind jetzt vernünftiger geworden. Wir wollen das nicht, wir sagen dazu Nein. Und das kann wieder abrauschen. Bei uns kein Landeplatz. Das ist die Erlösung. Das ist der Weg, wie wir lernen, standhaft zu sein in Versuchungen. Standhaft zu sein in Versuchungen. Und wir müssen nicht mehr dieselben Kreisläufe durchmachen, ein nach dem anderen und Jahr für Jahr und Jahrzehnt für Jahrzehnt. Das spielt überhaupt keine Rolle, wie lange dieser Charaktersünde oder diese Verhaltensweise schon da ist. Jesus ist stärker, die Erlösung von Golgatha ist stärker. Und wir können eine Partnerschaft haben mit dem Heiligen Geist, die ungebrochen ist. Und wir halten Händchen mit ihm. Wir freuen uns an seiner Gegenwart. Ja? Manche Leute fragen dann, wenn sie hören über Augenlust und über wie gefährlich die ganzen Angebote in den Medien sind und Hollywood und so weiter. Sie sagen, ja, was kann ich mir denn überhaupt noch angucken? Gute Frage. Du kannst dir alles angucken, was du händchenhaltenderweise mit dem Heiligen Geist genießen kannst. Und du kannst eben nicht unreine Sexszenen, Nacktheit oder Brutalität oder Dämonisches oder so genießen und sagen, Heiliger Geist, ist das nicht köstlich? Haben wir nicht heute ein schönes Programm? Das geht nicht, das funktioniert nicht. Solange er da ist, solange du mit ihm in Verbindung bist und dich mit ihm zusammen am Programm freust, alles gut. Du brauchst keine Liste, welche Filme jetzt okay sind und welche Filme nicht okay sind. Das wäre ja Schwachsinn, weil morgen kommen neue Filme auf den Markt und die sind nicht auf deiner Liste und du denkst, weil sie nicht auf der Liste sind, dann kann ich sie ja angucken. Das funktioniert doch so nicht. Aber der Heilige Geist weiß, was gut ist, was heilsam ist, was uns hilft und was uns nicht hilft und was uns schadet. Und wir bleiben in Gemeinschaft mit ihm und wir hören auf, loszulassen und ihn nach nebenan zu schicken. Das ist der Geist der Besonnenheit. Das ist der Heilige Geist, der uns trainiert, in Verbindung zu bleiben. Bleibt in mir und ihr bringt viel Frucht. Macht das Sinn? Kannst du sehen, boah, das wäre ein Weg, wie ich aus diesem jahrzehntelangen Ding rauskomme. Und das ist der einzige Weg, den ich sehe in der Bibel, wie wir siegreich sein können, standhaft sein können in Versuchungen. Halleluja! Was für ein Geschenk! Der Heilige Geist, der Geist der Besonnenheit, erwacht über uns und ermahnt uns. Und wir lernen Treue ihm gegenüber. Wir lernen, ihn so zu behandeln, wie es sich gebührt, dass wir ihn respektieren, dass wir ihn ehren, dass wir ihn nicht wegschicken und schlecht behandeln, sondern wir bleiben in Gemeinschaft und wir bleiben in Reinheit und wir bleiben in einem guten Gewissen. Amen. Amen. Denkt darüber nach, guckt euch die Schriftstellen an und dann fangt an, das auszuprobieren. Und es fängt nicht an, zu versuchen, in Situationen Widerstand zu leisten. Es fängt damit an, dass du dich füllst mit dem Wort und dass das Licht scheint und du die Gegenwart, die Hilfe des Heiligen Geistes erlebst, der über dir wacht und der dich beraten will und bewahren will. Und dann folgst du ihm und gehorchst ihm. Und dann wirst du Erfahrungen machen und du wirst in Dimensionen der Freiheit kommen, die du niemals für möglich gehalten hättest. Weil je länger eine Gewohnheitssünde da ist, umso mehr kommt unsere Überzeugung, das Ding kriegen wir nicht weg. Das ist schon so lange da, das funktioniert einfach nicht. Dagegen bin ich machtlos. Nein, wir sind nicht machtlos. Wir sind verantwortlich und wir können handeln mit diesem wunderbaren Heiligen Geist und in Gemeinschaft bleiben. Bleibt in mir und dann bringt er Frucht. Amen.
Amen.
Amen. Halleluja.